Wiener Alltagspoeten. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom Wiener Alltagspoeten-Podcast. Der Andreas hat ein neues Buch geschrieben, Wie man die lebenswerteste Stadt der Welt überlebt, heißt es. Es ist mittlerweile das vierte Wiener Alltagspoeten-Buch und wir hatten das große Vergnügen, es an einem sehr feinen Freitagabend vor vollem Haus im Thalia auf der Maria-Hilfer-Straße zu präsentieren. Nach einer Woche voller Interviewtermine, weil mittlerweile berichten ja sogar die deutschen Nachbarn über die Wiener Alltagspoeten und da musste der Andreas auch viele Interviews geben, hat er noch genug Reststimme gehabt, um mit mir eine Stunde lang über das Buch zu plaudern. Für alle, die nicht in Wien wohnen oder aus sonst irgendeinem ganz absurden Grund nicht die Zeit hatten, vor Ort zu sein, haben wir das Ganze natürlich auch aufgenommen. Und ihr kriegt das Gespräch jetzt quasi also als Ostergeschenk zum Nachhören als Podcast. Und apropos Ostergeschenk, das Buch »Wie man die lebenswerteste Stadt der Welt überlebt« gibt's ab sofort überall im Buchhandel und auch direkt auf der Website wieneralltagspoeten.at kann man es bestellen. So, jetzt viel Spaß beim Hören und frohe Ostern. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle so zahlreich da seid. Mein Name ist Anna Moore. Ich bin normalerweise die Person im Off, sprich ich bin die Produzentin vom Wiener Alltagspoeten-Podcast. Wer kennt denn den Podcast? Hände hoch.
Einige,
aber es geht noch was. Wir müssen bessere PR machen.
Werbung machen. Heute.
Ja, na jedenfalls nehmen wir den Podcast sonst gern im Beisel auf oder in irgendwelchen Kaffeehäusern. Und heute ja auch ganz neu auf der großen Thalia-Bühne. Wir versuchen nämlich aus dieser Lesung einen Podcast zu machen. Wenn der Sound funktioniert, dann kann man das demnächst auch als Podcast-Folge nachhören. Ihr könnt auch Teil davon sein. Ihr könnt dann am Ende, sage ich jetzt schon mal vorab, gerne Fragen stellen. Aber zuerst sind wir dran. Jetzt habe ich schon gesagt, Lesung. Darum geht es heute. Ich darf vorstellen, Andreas Rainer, den Wiener Alltagspoeten, wie er lebt und lebt, neben mir. Hallo Andreas.
Hallo Anna. Und hallo liebe Menschen, die da sitzen. Es ist immer wieder faszinierend, wie viele Leute dann kommen. Wenn man so einen großen Account hat, ist das ja, fängt man ja damit eigentlich nichts an. Das ist ja nur eine Zahl und dann mich flasht es immer viel mehr, wenn dann da wirklich echte Menschen sitzen bei so einer Lesung. Also danke, dass wir hier nicht alleine auf der Bühne sitzen müssen.
Für alle, die ganz zufällig da sind, ich glaube es ja fast nicht, aber gibt es jemanden, der die Alltagspoeten gar nicht kennt? Magst du vielleicht trotzdem,
Eine Person.
Eine Person hat die Hand gehoben und für diese...
Auch eine.
Bitte, dann erklär uns doch mal ganz kurz, was sind denn eigentlich die Wiener Alltagspoeten?
Ja, also die Wiener Alltagspoeten sind eigentlich eine Instagram-Seite. Sie wissen, was Instagram ist, das muss ich da, oder, ja. Ich habe diese Seite vor fast 7 Jahren gegründet und veröffentliche dort Zitate und Alltagssituationen aus Wien, sehr kurz und ohne jegliche grafische Elemente, es ist nur schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Und ja, ich wollte das eigentlich nur ein paar Wochen machen und jetzt sitze ich 7 Jahre später und 4 Bücher später immer noch hier und mache das immer noch und freue mich sehr darüber. Danke. Sie sind der Stimmungsmacher in der ersten Reihe, gell?
Die brauchen wir immer. Wie man die lebenswerteste Stadt der Welt überlebt, heißt dein neues Buch, dein viertes Buch. Darüber werden wir gleich reden. Diesmal stelle ich dir die Fragen. Im Podcast ist es ja meistens so, dass du unseren Gästen die Fragen stellst.
Kann dir aber auch Fragen stellen.
Na, bitte nicht. Aber du wurdest jetzt die letzten Tage schon viel gefragt. Hattest eine Medienwoche hinter dir. Hast noch eine Stimme überhaupt für heute?
Ja, also ich komme dann, also es ist immer so, das ganze Jahr interessiert sich eigentlich niemand für meine Person und dann immer in dieser Woche, wo das Buch veröffentlicht wird, gibt es dann ganz viele Interviewanfragen und das ist, ich freue mich da auch wahnsinnig drüber, es ist ja total großartig. Aber ich komme dann auch immer wieder drauf, dass es schon einen Grund gibt, warum ich nicht Influencer bin und auch nicht jeden Tag zu euch mit in irgendwelchen Videos spreche, weil ich bleibe dann doch lieber im Hintergrund. Also die eine Woche ist toll.
Dabei wärst du so ein toller Influencer, einfach so der Grandler-Influencer. Das wäre großartig eigentlich. Naja,
vielleicht. Ja, ich kann auch ganz schlecht Fotos und Videos machen. Ich weiß dann nie, ob man das von oben oder von unten
auch
macht.
Auch das wäre sehr authentisch, wenn das einfach verwackelte...
Es ist immer, es ist unscharf, es ist verwackelt und die Linse ist immer schmutzig bei mir. Ich weiß nicht, wie man die putzt.
Ja, aber zum Thema Medienwoche, so haben wir beide uns ja kennengelernt. Ich war, wenn du dich erinnern kannst, ich glaube, ich war die Erste, die dich jemals zu einem Radiointerview eingeladen hat. Stimmt das?
Wenn du das sagst, wahrscheinlich.
Naja, was weiß ich, ob du vorher schon
Nein, du warst auf jeden Fall einer der Ersten und zur Strafe musst du jetzt mit mir einen Podcast machen.
Hast du mich zum Podcast machen verdonnert, ja, ja. So, jetzt kommen wir zur Sache. Du hast ein neues Buch geschrieben, wie man die lebenswerteste Stadt der Welt überlebt. Braucht es eine Überlebenshilfe für Wien?
Naja, ich meine, Wien, da lacht schon jemand, Wien ist ja natürlich eine der sichersten Großstädte auf der Welt überhaupt, was die Kriminalitätsrate angeht. Aber dafür ist die Gefahr, in ein Fettnäpfchen zu treten, denke ich, hier ja höher als in den meisten anderen Orten auf dieser Welt. Und ja, ich habe mich deshalb entschieden, mit so ein paar Wien-Themen aufzuräumen und auch so ein paar Klischees zu behandeln. Ich glaube, du wirst mich dazu dann später eh noch was fragen, weil ich auch drauf gekommen bin, weil ich habe mal so einen Wien-Stadtführer gelesen und da steht eigentlich sehr viel Blödsinn drin. Deshalb habe ich einmal gedacht, ich schreibe jetzt, es ist ein Stadtführer, aber eigentlich für Wiener, aber dann auch für Zugraste und primär für mich, wenn es irgendwie einen Sinn ergibt.
Und es sind keine Straßen. Verzeichnisse drinnen, nicht wie in einer anderen Stadt. Über den Stephansdom steht, glaube ich, nichts.
Das Wort Stephansdom kommt nicht vor.
Nicht mal vor, ja, genau. Wien gilt als die gleichzeitig unfreundlichste und als die lebenswerteste Stadt der Welt. Wie geht das überhaupt?
Ja, also das ist dieser Widerspruch, mit dem ich quasi das Buch angefangen habe. Und ich bin dann drauf gekommen, dass Wien generell eine Stadt der Widersprüche ist. Und man hinterfragt das ja eigentlich als Wiener gar nicht. Also jedes Jahr kommt in den Medien irgendwann die Meldung, Wien ist wieder die lebenswerteste Stadt der Welt geworden. Und es nervt uns ja eigentlich nur noch. Das ist ja eigentlich eine wirklich großartige Aussage. Man überlegt sich mal, wie viele Städte es auf der Welt gibt. Und wir sind die lebenswerteste. Und ich bin dann von einem Zitat ausgegangen, also es sind in dem Buch ja 50 Alltagspoeten-Zitate und eins meiner Lieblingszitate, seit ich die Alltagspoeten mache, habe ich dann hinten aufs Cover getan und das geht so, Donauinsel, älteres Ehepaar, sie sagt zu ihm, du hast gehört, jetzt sind wir schon wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden und er sagt drauf, naja, anderswo ist halt noch geschissener. Und das zeigt, finde ich, sehr schön, wie die Wiener ja diese großartige Auszeichnung dann wieder in Perspektive setzen. Und was dann eigentlich fast noch lustiger ist, das ist dann immer ein paar Wochen drauf, gewinnen wir dann auch die Wahl zur unfreundlichsten Stadt der Welt. Und das wird abgefeiert in den sozialen Medien, überall. Die Leute, yes, wieder geschafft, erster Platz, super. Und wir sind also stolz auf etwas, was eigentlich schlecht ist. Und das, was eigentlich total super ist, ist uns wurscht. Und das war dieser Gegensatz, mit dem ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, weil ich wollte mir das erklären und bin dann auf noch ganz viele andere Gegensätze draufgekommen.
Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, was uns im Buch erwartet. Vielleicht hören wir mal kurz was.
Ja.
Also, U4, Fahrraddurchsage. Also das war gerade wirklich ein majestätisches Bild, wie die Fahrgäste wie in einer Magistratsschlange aufgefadelt alle vor der ersten Tür gestanden sind. Liebe Fahrgäste, Sie werden es nicht glauben, aber dieser Zug hat mehr als nur eine Tür und die darf man sogar benutzen. Wenn wir das jedes Mal machen, brauche ich in jeder Station 5 Minuten und ich sage Ihnen, wie es ist, das geht sie bei mir nicht aus. Wunderschön.
Ich lese jetzt ein Kapitel aus dem Buch mit dem Namen Öffis. 6 Minuten kommt der Zug aus Australien. Wien und seine öffentlichen Verkehrsmittel sind die Geschichte einer Hassliebe. Einerseits ist man sich schon irgendwie bewusst, dass insbesondere das heimische U-Bahn-Netz an Zuverlässigkeit, Frequenz und Qualität kaum zu überbieten ist. Andererseits Schon wieder 5 Minuten auf die nächste U-Bahn warten. Alter, geht's noch? Ein Besuch in anderen Metropolen wie London, New York oder Berlin sorgt kurzfristig für Demut. Erklärt einmal einem Londoner, dass man hierzulande das ganze Jahr um 365 Euro durch die Stadt fahren kann, in den Stoßzeiten bei einem 3-minütigen Intervall. Der von den britischen Verkehrsbetrieben Geplagte wird einen ansehen, als würde man von einer unerreichbaren Utopie sprechen, in welcher die Menschheit die nächste Entwicklungsstufe erreicht hat. Auch wenn sich die Wiener also der durchaus akzeptablen Zustände bewusst sind, gilt es mit Lob sparsam umzugehen. Es soll schließlich ja kein Schlendern einkehren. Einen paar Höhe zu machen, wenn der Busfahrer schon wieder Spompernadeln macht und einem vor der Nase die Tür zuschlägt, wird von den mitfahrenden Leidensgenossen nicht nur erwartet, sondern mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Die Türen zu blockieren, damit der gemütlich anschlendernde Anhang noch einsteigen kann, ist eine weithin akzeptierte Praxis. Wenn der Fahrplan aufgrund der daraus entstandenen Verzögerungen nicht eingehalten wird, sind selbstverständlich die Betreiber des Verkehrsbetriebes schuld. Wie bei allem in Wien liegt auch hinter dem U-Bahn-Plan eine versteckte Hierarchie. Obwohl das BIM und Busnetz in Wien kaum Wünsche offen lässt, gilt die Regel: Wer nicht direkt an einer U-Bahn-Linie wohnt, lebt am Arsch der Welt. Praktischerweise haben die Wiener Linien an jeder U-Bahn-Station eine Karte der näheren Umgebung aufgehängt. Wer außerhalb dieses etwa 400 Meter weiten Radius lebt, darf keinen Kontakt zur Außenwelt erwarten. Besucht werden diese Verdammten maximal einmal im Jahr, unter reichlichen Beschwerden und dem Hinweis, dass man sich nächstes Mal aber schon in der Stadt treffen sollte. Man kann nicht über das Wiener Öffinetz sprechen, ohne die U6 zu erwähnen. Diese Linie ist derart notorisch, dass ich ihr ein eigenes Buch gewidmet habe. Dem Mythos nach herrschen hier zu jeder Tageszeit Sodom und Gomorra. Wer nach Einbruch der Dunkelheit einsteigt, hat mit dem Leben abgeschlossen. Dieser Hinweis ist insbesondere für Besucher aus anderen Großstädten wichtig, denen wohl nicht auffallen würde, dass die U6 besonders schäbig wäre im Vergleich zu den Linien ihrer Heimatstädte. Für Außenstehende handelt es sich wahrscheinlich nur um eine etwas vollere U-Bahn-Linie, in der ab und zu eine leere Pizzaschachtel herumliegt. Und ja, des Nächtens können durchaus auch menschliche Exkremente gefunden werden. Abschließend ein Sightseeing-Tipp für alle Wien-Besucher: Einmal die gesamte Strecke der U6 abfahren. Als einzige Wiener U-Bahn-Linie streift sie nicht den ersten Bezirk, sondern offenbart ein Bild von der Stadt, wie sie wirklich ist. Dankeschön.
Also es gibt in diesem Buch, genauso wie in deinen vorigen Büchern, schon nicht nur Zitate, sondern auch Kurzgeschichten. Und in dem Fall gibt es sogar auch noch an jeder Kurzgeschichte dran einen kleinen Tipp, richtig?
Ja, genau so ist es. Also ich habe es dieses Mal ein bisschen anders eben aufgezogen. Und ich habe mir eben gedacht, ich möchte die Stadt anhand von 50 Zitaten erklären. Die Zitate sind von den Alltagspoeten, also von euch da draußen. Und anhand von diesen Zitaten habe ich dann meine eigenen Gedanken dazu geschrieben. Und dann eben noch einen Sightseeing-Tipp am Ende jedes Kapitels.
Vielleicht lesen wir noch einige von den Zitaten vor. Jetzt sind wir schon zu zweit, dann lässt sich es besser lesen.
Genau, warte mal, wo sind wir? Da seid ihr 26, okay.
Genau. 13. Bezirk, Bezirksamt. Lange Warteschlange. Stehen Sie an, um eine Nummer beim Schalter zu bekommen, fragt eine Frau. Der Mann sagt:
Na, wir sind alle nur wegen der guten Luft da. 22. Bezirk, Biller. Filialleiter. Diese Frau hat ab heute Hausverbot.
Warum?
Sie haben gerade mit einer Topfengulatsche nach mir geworfen. 23. Bezirk, schon wieder Biller. Wir werden nicht bezahlt von Biller übrigens. Kunde. Entschuldigen Sie?
Mitarbeiterin. Was? Passiert beinahe täglich, würde ich sagen, im Billow.
In meinem auf jeden Fall, ja.
So, Seite 28. Railjet nach Wien. Ältere Dame sagt: Wissen Sie denn, ob wir pünktlich ankommen wegen meinem Anschlusszug?
Mitarbeiterin: Tut mir leid, ich habe heute meine Kristallkugel im Geschirrspüler vergessen. Sechster Bezirk, Naschmarkt. Älterer Herr: Erst gehen Sie einen Schritt zur Seite.
Junge Frau sagt: Wird das nicht zumindest ein bisschen freundlicher gehen?
Na, ich bin nicht freundlich, das fange ich mir gar nicht an. Erster Bezirk Schottentor. Tourist zeigt auf Stadtplan. Entschuldigung, wo ist Hauptbahnhof?
Woanders. Ich glaube, das ist mein Lieblingszitat.
Das ist sehr schön, ja.
Sehr schön. Ja, jetzt haben wir es schon gemerkt, es gibt Themenkomplexe von den Öffis, auf die man schon wieder 6 Minuten warten muss. Du schreibst auch zum Beispiel in einem anderen Kapitel, wie man Stammgast in einem Wiener Café wird oder auch, wie man am Würstelstand bestellt, ganz wichtig für die deutschen Kollegen und Kolleginnen. Ist das Buch jetzt eher was für Ur-Wienerinnen oder für Neu-WienerInnen? Weil ich habe auch noch einiges gelernt. Ich bin Wienerin und ich habe trotzdem noch was gelernt in dem Buch.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Buch angefangen und primär habe ich es für mich geschrieben. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass das einmal ein Buch werden wird. Also ich habe einfach angefangen, Texte zu schreiben, die dann in diesem Buch gelandet sind. Und ich habe selber versucht, mir meine eigene Stadt, in der ich seit 43 Jahren lebe, zu erklären. Es ist ja leider unmöglich, muss ich auch dazu sagen. Also ich möchte nicht falsche Erwartungen wecken. Man kann ja gewisse Sachen gar nicht erklären. Also allein diese, zum Beispiel die Tatsache, dass wir, also ich glaube, du bist auch ein großer Kaffeehaus-Fan, dass der Wiener den ganzen Tag im Kaffeehaus verplempern kann, Zeitung lesen, einfach in die Luft schauen und alle Zeit der Welt hat. Und dann stehen wir 2 Minuten an der Supermarktkasse und drehen durch. Und das sind Sachen, die einem, glaube ich, als Wiener gar nicht so auffallen, dass das eigentlich ein bisschen komisch ist. Und ich habe ja 3 Jahre in Nordamerika gelebt und bis vor dieser Zeit bin ich davon ausgegangen, dass halt die ganze Welt so ist wie Wien. Ich habe natürlich geglaubt, dass Wien ist das Zentrum der Welt. Und dann habe ich eben gemerkt, dass es anderswo, dass die Leute in der Kassenschlange stehen und miteinander plaudern und ganz relaxed sind.
Und hast du da dann mitgemacht? Also wo warst du genau in Nordamerika?
Also ich war 1 Jahr in Kanada und 2 Jahre in den USA.
Und hast du dich da dann quasi mit eingereiht in die fröhliche Kassa-Konversation?
Ja, es ist ja ganz lustig, weil...
Als echter Wiener muss man das sein.
Ja, also ich bin natürlich schon Wiener geblieben und habe ein bisschen vor mich hingekrantelt. Aber du hast bei den Amerikanern, da laufst du eigentlich gegen eine Wand, weil die sind so positiv und offen und optimistisch dem Leben gegenüber eingestellt. Du kannst die gar nicht runterziehen mit deinem Wiener Grant. Die sind trotzdem gut gelaunt. Und es ist auch lustig, es ist auch ein Zitat in dem Buch, ist auch drin. Das ist irgendwie eine junge Frau, die ist in Billa, Praterstern. Und sagt irgendwie, jetzt war ich 3 Monate in Spanien, war jeden Tag gut drauf und kaum bin ich 5 Minuten in Wien, ist schon wieder alles Arsch. Das ist schon ein bisschen so. Also es ist natürlich, es wohnen halt 2 Millionen Menschen in dieser Stadt und da herrscht eine gewisse Energie, die von all diesen Leuten gemacht wird und es ist halt ein bisschen eine negative Grundstimmung.
Ja, hat jetzt auch wieder, also ganz interessant, die Woche gab es eine ORF-Studie zum, jetzt nicht nur über Wien, aber zum Allgemeinen zur Zufriedenheit der Österreicher und Österreicherinnen. Und bei der Frage nach der Wohnsituation, also wie zufrieden man mit seiner Wohnsituation ist, haben alle relativ hohe Zufriedenheit gehabt, aber die Wiener die wenigste. Also waren trotzdem immer noch 81% oder sowas, aber trotzdem waren die Wiener mit ihrer Wohnsituation. Es kann nur daran liegen, dass sie zu weit von der U-Bahn entfernt wohnen, wenn man dir jetzt Glauben schenkt. Hast du über so Wohnen in Wien auch was im Buch?
Ja, ich schreibe das genaue Gegenteil von dem, was du gerade sagst. Also das sieht man, das ist eigentlich ein Blödsinn, was ich da in dem Buch geschrieben habe. Weil, ich meine, ich muss aber auch dazu sagen, 81% Zufriedenheit.
Das ist eine sehr hohe.
Ist ja wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau.
Aber von allen Bundesländern waren die Wiener, die, wenn man nachdenkt, die beste Supermarktinfrastruktur haben, die beste Öffi-Infrastruktur, die meisten Lokale sind am unzufriedensten.
Ja. Also ich habe ja eine Theorie, die ich in dem Buch aufgestellt habe, dass der Wiener, man darf ja nicht sagen, dass man Wien jetzt leibend findet, das geht ja eigentlich nicht. Also zumindest nicht, wenn man in Wien ist, wenn man im Ausland ist, dann natürlich schon. Also der Patriotismus hält sich ja sehr, ist immer sehr zurückhaltend, was das angeht, was die Stadt angeht. Aber was den eigenen Bezirk und das eigene Grätzl angeht, kommt es mir eigentlich so vor, als wenn die Wiener schon eigentlich sehr patriotisch werden, weil jeder, den ich kenne, der erzählt mir, na, dort, wo ich wohne, da ist, da, ich habe so ein Glück, da ist, das ist so leibend dort. Da gibt es 3 Supermärkte und 2 DMs in 200 Meter Umgebung. Und es haben ja auch alle recht, weil es ist ja egal, wo du in Wien wohnst, du hast immer eine gute Infrastruktur. Ein Freund von mir sitzt im Publikum, der wohnt in Simmering und erzählt mir, dass es dort so toll ist. Das kann man ja gar nicht glauben eigentlich. Aber es ist jeder Wiener ist davon überzeugt, dass er da einen Glückstreffer
hat. Aber das ist auch wieder sowas, wo man erst eben, wie du sagst, aus Wien raus muss. Ich bin nach Berlin gezogen schon sehr lang her, aber da ist es mir damals zum ersten Mal aufgefallen, dass man eben nicht an jeder Ecke einen Supermarkt hat. Und ich habe es, und auch Bankomaten mittlerweile in Wien auch nicht mehr so leicht, aber damals, es war wirklich, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich teilweise mit der U-Bahn zum nächsten Supermarkt fahren musste.
Ja, stell dir das mal vor, du machst, das müsstest du in Wien machen. Das,
nein,
das
geht gar nicht.
So, die Leute würden, die Straßen würden brennen.
Die Supermärkte würden brennen. Lesen wir noch was, also liest du noch was?
Lesen wir noch was. Wo sind wir denn jetzt? Ah ja. Fangen wir wieder mit dem Zitat an.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen hinten noch.
Ja, du kannst auch mitschauen.
Ah ja.
12. Bezirk, Kaffeehaus.
Eine Kundin bestellt einen Kaffee mit Hafermilch, bitte.
Kellner. Hafermilch haben wir nicht.
Kundin. Na okay, dann nehme ich halt einen weißen Spritzer.
Das Kapitel heißt Kaffeehaus. Durch Winken geht es nicht schneller. Gemütlich eine Chick anzünden, dazu mit einer Melange und einem Stück Torte den ganzen Tag im Kaffeehaus sitzen, das ist der Stoff, aus dem die feuchten Träume der Wiener gemacht sind. Was wurde den Wiener Kaffeehäusern nicht schon an ehrfürchtigen Lobgesängen gewidmet? Bildbände, welche die imperiale Pracht abbilden, oder Romane, die sich den Cafés widmen oder in selbigen geschrieben wurden. Doch niemand warnt einen vor den Gefahren, die dort auf den staunenden, aber ahnungslosen Besucher warten. Schließlich existiert ein strenger Kodex, dessen kleinste Abweichung bereits mit Missachtung abgestraft wird. Ein potenzielles Missverständnis muss gleich vorweg aufgeklärt werden. Der Gast befindet sich hierzulande in der Rolle des Bittstellers, der auf die Gnade des Personals angewiesen ist. Der Kunde ist König, mag in anderen Ländern die Devise sein, in Wien verhält es sich genau umgekehrt. Dementsprechend handelt es sich bei der Kommunikation mit dem Kellner um die höchste Stufe der Gesprächskunst. Für alle frisch Zugezogenen ist gleich seit weniger als 15 Jahren in Wien lebenden oder Besucher gilt die Devise einfach nur überleben. Das bestellte Getränk zu erhalten, darf für solche Personengruppen schon als Erfolg gefeiert werden. Wer noch die gewünschte Mehlspeise dazu bekommt, hat die offizielle Erlaubnis, mit seinen rhetorischen Fähigkeiten zu prahlen. Selbst für Urwiener, die mehrere böhmische Großeltern im Stammbaum aufweisen können, gestaltet sich der Aufenthalt im Kaffeehaus als Glücksspiel. Nur weil der Autor dieses Buches so tut, als könnte er die Stadt erklären, ist auch er noch weit davon entfernt, im Kaffeehaus Anerkennung zu finden. So verweile ich seit vielen Jahren mehrmals die Woche, oft stundenlang, in meinem Stammcafé im 6. Bezirk. Wie bei den meisten Beziehungen ist es aber auch bei dieser so, dass einer den anderen mehr liebt. Die Verehrung ist von Einseitigkeit geprägt. Keiner der Kellner scheint mich je wiederzuerkennen oder würde mir gar nach dem Eintreten ohne Aufnahme einer Bestellung mein Lieblingsgetränk hinstellen, was den Ritterschlag des Kaffeehausbesuchers darstellt. Im Bemühen, mich diesem utopischen Ziel anzunähern, bestelle ich stets dasselbe, um es dem Personal so einfach wie möglich zu machen. Immer wieder trete ich ein, grüße betont freundlich, aber nicht zu aufdringlich, zumeist ohne Erwiderung. Setze mich an einen Tisch, in mir eine stille Hoffnung aufkeimend, dass der lang ersehnte Tag gekommen ist, an dem mir meine Melange ungefragt auf den Tisch gestellt wird. Jedes Mal aufs Neue wird der Traum zerstört. Der Kellner kommt, reicht mir oft sogar die Speisekarte, die größtmögliche Form der Erniedrigung für den Stammgast. Vorbereitende Recherche mag in vielen Teilen der Welt Pluspunkte bringen, doch für Wien-Touristen lauert die größte Gefahr gerade in den zuvor teuer gekauften Stadtführern. Jedes dieser mit Sorgfalt zusammengestellten Werke preist sie an, die unzähligen Kaffee-Variationen, für die Wien berühmt ist. Doch wer außerhalb der ganz großen Touristencafés einkehrt, wird enttäuscht sein. Die Vielfalt aus Einspänner, Franziskaner und Kapuziner ist einer bescheidenen Schlichtheit gewichen. Wer so etwas tatsächlich bestellt, outet sich unmittelbar als ahnungsloser Tourist und hat bereits verloren. Tatsächlich konsumiert werden kann und soll die Melange, die Königin der Wiener Kaffeehauskultur. Zu hinterfragen, was denn jetzt genau der Unterschied zu einem italienischen Cappuccino ist, grenzt an Gotteslästerung. Eine gute Nachricht zum Schluss. Während die Vielfalt abgenommen hat, ist die Qualität des Kaffees in den letzten Jahren geradezu explodiert. Zwar hält man in manchen Traditionscafés das Getränk immer noch aus dem Vollautomaten, grundsätzlich hat es sich aber doch herumgesprochen, dass man neben schönem Mobiliar und Ambiente durchaus auch genießbare Getränke servieren darf. Dem Autor dieser Zeilen sei noch eine abschließende Bemerkung erlaubt. In meiner dreijährigen Abwesenheit in Nordamerika gab es durchaus einiges, was mir in Wien gefehlt hat. Doch nichts, gar nichts, habe ich derart vermisst wie die Wiener Kaffeehäuser. Und ich werde auch weiterhin in meinem Lieblingscafé einkehren, um dort in ein paar Jahrzehnten vielleicht als Stammgast anerkannt zu werden. Dankeschön.
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Melange und einem Cappuccino? Weißt du?
Es ist irgendwie, das eine hat noch ein bisschen mehr Mischaum, okay. Und es ist irgendwie wärmer als das, ich weiß es nicht. Ich habe es schon dreimal durchgelesen und ich verstehe es immer noch nicht genau.
Okay. Ich habe eine Idee, vielleicht musst du einfach ein Foto von dir in deinem Stammcafé lassen und hängst es denen und stellst es denen so unauffällig auf die Bar, dann sehen sie dich zumindest immer und erkennen dich dann vielleicht auch.
Es ist vor allem deshalb so, weißt du, welches Café ich meine?
Ja,
du weißt es, okay.
Natürlich.
Okay, weil in diesem Café hängen ganz viele Fotos.
Ja, da hängst du einfach eins von dir dazu.
Ja, du meinst, es würde nicht auffallen vielleicht, ja. Ja, genau, ich hänge die anderen ab und
nein, du tust dich so rein, einfach so reinkleben.
Rein Photoshoppen in jedes einzelne Foto.
Wie nennt man das? Guerilla Art oder so?
Guerilla Art, ja.
Ja, genau. Okay, apropos Fotos, du hast ja erstmals jetzt auch in dem Buch auch Fotos. Ganz Instagram-typisch eigentlich, was du ja auf Instagram nicht machen wolltest, nämlich Fotos teilen, hast du jetzt in dem Buch gemacht.
Ja, aber ich tue es nur in den Storys teilen.
Ja, stimmt.
Der heilige Feed wird nicht zerstört.
Es sind nicht die typischen Fotos jetzt, die man sich vorstellt, von, also keine Postkartenfotos, nichts von...
Findest du nicht? Das mit dem Kondom im Scheibenwischer?
Ist auch geil, da steht nicht dabei, Leute, die so parken, sollten sie nicht vermehren.
Richtig.
Oder so. Ja. Groß. Die Person, die so einen Humor hat, hätte ich gerne mal getroffen. Naja, jedenfalls...
Was ich bewundere, ist, dass die Leute ja vorbereitet sind. Weil das sind ja keine handschriftlichen Karten, die Leute hinterlassen. Das sind ja gedruckte, laminierte Karten. Das heißt, die müssen, wenn sie die Wohnung verlassen, da
schon
immer ein
Bargeld
eingesteckt haben für den Fall, dass irgendwer schlecht sich eingepackt hat.
Was ich ganz besonders schön finde, ist das Cover. Ich weiß nicht, ob ihr es schon in der Hand hattet, von diesem Buch eine Gösserdose mit einer Rose drin. Und ich bin darüber gestolpert, weil bei mir im Müllraum stand letztens exakt sowas, nur mit einer Red Bull-Dose und einer Rose drin. Und jetzt frage ich mich gerade, ob das vielleicht so ein neuer Street-Art-Trend ist, dass man Dose mit Rose irgendwo hinstellt.
Das reimt sich sogar.
Ja, na, servus. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Also... wie kam es jetzt, dass du die Fotos diesmal auch dabei hast?
Ja, weil es so ist, dass die Leute die Fotos lieben. Ganz einfache Antwort. Also die Fotos werden, und ich verstehe es ja auch, also wenn ihr aufs Instagram-Profil geht, ich habe ja mittlerweile, glaube ich, über 200 Fotos von Zetteln gesammelt, die Leute in die Stiegenhäuser dieser Stadt hängen. Und sich halt auf die diversesten Verfehlungen gegenseitig aufmerksam machen. Und das sind ja dann teilweise ganze Briefromane. Also da fängt einer mit dem Zettel an und dann schreibt der andere was zurück und dann wieder. Und man beschimpft sich halt gegenseitigerweise. Aber keiner, also die reden nicht miteinander. Also es wird nur über das Zettel kommuniziert. Und ja, ich habe mir gedacht, es ist jetzt irgendwie ein Teil von dem Account geworden, auch wenn es immer noch nicht in den Feed darf. Und deshalb habe ich die Zettel jetzt einmal reingegeben, in all ihrer Unschärfe, und das sind ja alles eingeschickte Fotos.
Genau, das wollte ich gerade fragen.
Das sind ja keine professionellen Fotografen, und das ist ja auch, dass die Wiener Alltagspoeten haben ja diese Imperfektion, also es ist ja bei mir nie irgendwas perfekt, und gerade deshalb finde ich die Fotos super leibend. Wäre jetzt natürlich so ein Hochglanz-Foto von Schönbrunn sucht,
Wird schwer enttäuscht,
ja.
Was auch drin ist, ist hinten ein Wiener Wörterbuch.
Ja.
Da kann man jetzt auch wieder mal schnell auf den Podcast hinweisen. Das machen wir nämlich im Podcast auch, dass wir wienerische Ausdrücke erklären hin und wieder. Ist das sowas wie ein Survival Guide? Hast du das jetzt deshalb da reingetan, um quasi Menschen zu helfen, die kein Wienerisch verstehen?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin auch Wiener und ich kannte auch nicht jedes einzelne von diesen Wörtern, zumindest nicht die genaue Bedeutung oder wo es herkommt. Ja? Der Pomfinebra zum Beispiel, den finde ich total leiwand.
Wunderschön. Weiß jemand, was das ist, Pomfinebra? Ja. Ja.
Wer kann es erklären? Traut sich irgendwer, das zu erklären?
Vom französischen Begräbnis feiern. Und der hat eben das ausgerichtet und dadurch kommt es da zu uns.
Genau. Ihr habt natürlich auch ein extrem gebildetes Publikum, wie man ja sieht. Die Leute wissen das alles, genau so ist es. Ja.
Was sind vielleicht gleich, wenn wir die Leute schon eingebunden haben, eure liebsten Wiener Ausdrücke? Gibt's da welche? Wir haben ja durchgemischtes, auch altersmäßig seit durchgemischtes Publikum. Was mich interessieren würde, ob überhaupt junge Leute noch Wiener Ausdrücke benutzen. Bitte? Der Frigidaire. Ah, da schau.
Ah, schau, das haben wir noch gar nicht. Schau, da müssen wir schon wieder eine Podcast-Folge machen.
Noch nie gehört.
Ja, nein, aber es ist, um auf die Frage zurückzukommen, also ich habe ja auch früher Wienerisch-Kurse gegeben. Und zwar für
in Wien.
Ja, auch in Amerika. In Amerika Deutsch. Leider, okay, die Amerikaner interessieren sich nicht für Wienerisch, die wollen alle Deutsch lernen.
Wobei Euda könnten die auf Englisch
lernen. Ja, habe ich Ihnen erklärt, keine Sorge. aber in Wien habe ich auch Wienerisch-Kurse gegeben für Leute, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Und die haben dann 1,5 Stunden bei mir so einen Crashkurs Wienerisch bekommen, weil die sind dann irgendwie, haben dann schon ganz gut Deutsch gekonnt in der Klasse, so B1-Level oder so. Und dann sind sie raus auf die Straße gegangen und haben kein Wort verstanden und waren sehr frustriert. Und dann habe ich versucht, ihnen ein paar Ausdrücke beizubringen.
Du hast noch eine Lesepassage vorbereitet, die, glaube ich, aufs Wetter überleitet. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Wiener, ich persönlich finde den Wiener Wind ganz fürchterlich. Ich weiß nicht.
Ja, kommt vor im Kapitel.
Ob du da auch einen Tipp dagegen hast, das wäre ganz gut.
Nein, ich hab generell, leider. Aber ich rede drüber.
Ja, bitte.
Wir fangen wieder mit dem Zitat an. Mhm. 10. Bezirk Hauptbahnhof. Mann, es ist viel wärmer hier als in Deutschland.
Taxler sagt, bei uns ist entweder zu heiß oder zu kalt, aber angenehm ist eigentlich nie.
Wetter, richtig angenehm ist es nie. Genauso wie eigentlich jedes andere Thema liefert auch das Wetter reichlich Grund für Wehklagen. Dabei vollzieht sich der Übergang vom Sudern über die Hitze zum Beschweren über die Kälte genauso abrupt und von einem Tag zum anderen wie der Wechsel der Jahreszeiten. Zwar gibt es von diesen in Wien offiziell 4, in Wahrheit beginnt aber nach dem windig kalten Winter zumindest gleich der unerträglich heiße Sommer. Der Klimawandel trifft die Donaumetropole dabei mit voller Härte. Im Sommer verwandeln sich Grünflächen in wüstenähnliche Steppen. Dafür kennt man echten Schnee, der zumindest ein paar Tage liegen bleibt, nur mehr vom alljährlichen Tirolurlaub. Das bedeutet jedoch nicht, dass es im Winter nicht ungemütlich wäre. Ganz im Gegenteil präsentiert sich die Kälte als ein echter Wiener. Sie umschmeichelt einen im Wetterbericht mit deutlichen Plusgraden, um dann beim Verlassen der Wohnung hinterrücks und mit voller Kraft zuzuschlagen. Es ist wieder mal ein Paradoxon. Doch fühlen sich 0 Grad in Wien oft kälter an als minus 20 im Salzburger Lungau. Die berüchtigte feuchte Kälte kriecht in jede noch so dicke Kleidung und verwandelt einen in Kombination mit dem ebenso gefürchteten Wind binnen Minuten in einen Eisblock. Unverständlicherweise ist die Stadt gerade in der besonders finsteren und ungemütlichen Vorweihnachtszeit beliebt bei Touristen. Um den obligatorischen Besuch der Christkindlmärkte halbwegs unbeschadet zu überstehen, hier ein paar Überlebenstipps. Tipp Nummer 1. Glühwein oder Punsch werden so heiß serviert, dass ein Halten des Bechers ohne Handschuhe nur mit Verbrennungen zweiten Grades möglich ist. Das Problem löst sich schnell von selbst, wird aber durch ein anderes abgelöst. Durch Wind und Kälte verwandelt sich das Heißgetränk in eine schale Brühe, die aufgrund des immensen Zuckergehalts praktisch untrinkbar wird. Tipp 2. Der geeignete Trinkzeitpunkt befindet sich in einem bestenfalls wenige Minuten anhaltenden Zeitfenster. In diesem muss der Becher am besten auf Ex gekippt werden, was von den Standbesitzern natürlich einkalkuliert wird, denn, Tipp Nummer 3, da ein Wiener Punsch nur aus 2 Zutaten besteht, Zucker und Alkohol, sind sogar hartgenossene Trinker bereits nach einem Becher beschwipst und dadurch eher geneigt, Nachschub zu bestellen. Nach 2 Tagen Frühling bricht in Wien abrupt der Hochsommer an. Die Freude über die hohen Temperaturen dauert maximal eine Woche, bis sich öffentliche Verkehrsmittel und Altbauwohnungen in Großraumsaunen verwandeln. Laut Studie wird es in Wien durch den Klimawandel 2050 so heiß sein wie in Skopje. Während man in Südosteuropa jedoch an die Hitze gewöhnt ist, erwischt sie die österreichische Hauptstadt bereits jetzt jedes Jahr aufs Neue unvorbereitet. Klimaanlagen in Privatwohnungen sind hierzulande die Ausnahme. Wer wie der Autor dieses Buches in einem unklimatisierten Dachgeschoss lebt, schmiedet von Juni bis September Auswanderungspläne nach Skandinavien. Gleichzeitig ist der Sommer in Wien natürlich nach wie vor die großartigste Jahreszeit überhaupt. So kann man in der Millionenmetropole mit der U-Bahn auf eine 21 Kilometer lange Insel inmitten der Donau fahren und dort kostenlos schwimmen, in einem Gewässer, das stellenweise Trinkwasserqualität aufweist. Wer mehr Unterhaltung braucht, leistet sich eine Tageskarte für das Gänsehäufel. Ein 20 Hektar großes Strandbad mit diversen Restaurants, Imbissen, unzähligen Freizeitaktivitäten und legendären Bademeistern.
Wollte ich gerade sagen.
Haben wir eine Podcast-Folge
gemacht.
Wir haben
eine Podcast-Folge mit dem Bademeister, mit dem längst gedienten Bademeister aus dem Gänsehäufel. Also es ist ein Hörtipp auf jeden Fall.
Nach einem langen Badetag lockt eine ausschweifende Wiener Sommernacht ins Museumsquartier, wo man sich an lauen Sommerabenden zusammen mit hunderten anderen Besuchern wie auf einer italienischen Piazza fühlen darf. Dazu kommen die vielen Heurigen, Schanigärten und Straßenfeste. All diese Sachen sind großartig genug. Dem wirklichen Highlight des Wiener Sommers liegt aber eine noch simplere Tatsache zugrunde. Die Wiener sind nicht mehr da. Diese flüchten nämlich vor der Hitze ins noch heißere Italien, Kroatien oder Griechenland. Andere Reiseziele spielen in den hiesigen Reisebüros keine Rolle. Dadurch fühlt sich die große Stadt im Juli und August fast leer an, abgesehen von den Touristenmassen, die sich bei 35 Grad durch den ersten Bezirk quälen oder am Vorplatz von Schönbrunn in der prallen Sonne stehen. Dies bringt für die wenigen verbliebenen Einheimischen unzählige Vorteile mit sich. Es gibt kein Gedränge mehr an der U-Bahn und jede Menge Parkplätze. Autofahren ist dennoch keine gute Idee, da jede zweite Straße im Sommer zur Baustelle wird. Im Lieblingsrestaurant muss man nicht mehr reservieren, sondern kann spontan auf ein Fluchtachterl hinschauen. Und irgendwie ist auch der durch den eisigen Winterwind aufgepeitschte Wiener Grand dahingeweht. Kein Wunder, mit einem kühlen Getränk in der Hand, den Blick über die funkelnde Donau oder zumindest das trübe Gewässer des Donaukanals schweifend lassen, muss sich zwangsläufig so etwas wie Entspanntheit und Lebensfreude einstellen. Dankeschön.
Wir haben in einer Folge ja mal, in einer Podcast-Folge mal drüber geredet, wo man dich so, beziehungsweise was deine Sommertipps sind, wo du hingehst, wenn du nicht gerade ins noch heißere Griechenland oder Kroatien geflohen bist.
Ich bin ja einer von denen, die auch nur nach Griechenland und Kroatien
fahren. Aber du gehst ja auch extrem gern auf die Donauinsel.
Ja.
Du bist ein riesen Donauinsel-Fan. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so großer Donauinsel-Fan ist wie du. Aber wo trifft man dich denn im Winter? Beziehungsweise was wären denn deine Winteraufenthaltstipps? Weil die Christkindlmärkte singt es ja offensichtlich nicht.
Nein, aber Christkindlmarkt gehe ich wirklich nur, wenn irgendjemand mich dazu zwingt. Also ich bin im Winter finde ich halt Cafeos oder Beisel ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Da lässt sich schon besser aushalten. Ich muss ja auch sagen, ich übertreibe ja in meinem Buch bei dem Winterkapitel ein bisschen, weil auch durch den Klimawandel ist es ja jetzt tatsächlich gar nicht mehr so kalt.
Das stimmt, ja.
Aber es ist immer noch unangenehm genug, finde ich.
Ich bin im Winter extrem gerne in den alten Straßenbahnen. Die gibt es jetzt leider nicht mehr so viele davon, aber diese ganz alten Straßenbahnen, da waren immer so extrem geheizt, oder? Ja.
Wo immer dann, wenn man auf dem einen sitzt, ja, sitzt, genau. dann verbrennt einer dahinter.
Dann fängt man fast an unten, weil es so heiß ist. Genau, aber das wird jetzt weniger, weil jetzt fast gar keine alten Straßenbahnen mehr fahren.
Ich weiß nicht, wann ich das jetzt mal in einer gefahren. Ich wusste gar nicht,
dass
es so
gibt. Sind, es hat ja auch einen Sinn, dass sie weg sind. Sie sind ja null barrierefrei und für Kinderwegen und so furchtbar. Gibt es noch? Na, da muss
sie
man
alle nach Simmering. Alle in Simmering geparkt.
Schön. Bevor wir zum Ende kommen, du hast jetzt seit 7 Jahren gibt es die Wiener Alltagspoeten, hast du uns am Anfang erzählt. Es ist jetzt dein 4. Buch in 4 Jahren. Geht das jetzt so weiter? Schreibst du jetzt, bis du 100 bist, jedes Jahr ein Buch? Gibt es so viel über Wien zu sagen?
Also es gäbe so viel über Wien zu sagen, dass man noch 300 Bücher damit füllen könnte. Ich muss sagen, das Buch, also mein Verleger hat darauf bestanden, dass ich noch ein Buch mache dieses Jahr. Ich wollte eigentlich, bin ja auch ein, habe ja auch die Wiener Arbeitsmentalität und gehe es gern gemütlich an und wollte eigentlich ein Jahr Pause machen. Und dann hat da Hannes, mein Verleger, gesagt, komm, machen wir noch ein Buch. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich finde, es ist sehr schön geworden. Es ist dann für mich immer so ein bisschen ein schwarzes Loch, wenn das dann jetzt steht seit heute im Buchgeschäft. Und dann mache ich immer in der Früh angstvoll Instagram auf, ob schon 10 Nachrichten sind, die sagen, ja, das Buch ist furchtbar, aber bis jetzt Gott sei Dank noch nicht reingekommen. Also schauen wir mal, was passiert.
Mhm. Du hast ja gesagt, du hast das Buch angefangen zu schreiben, um dir Wien ein bisschen selber zu erklären. Jetzt muss natürlich die letzte Frage lauten, verstehst du denn Wien jetzt besser? Hast du denn für dich eine Erklärung gefunden? Hast du dich zumindest angenähert mit diesem Buch?
Ich glaube, erklären kann man Wien nicht. Dazu ist es zu widersprüchlich. Man handelt sich halt so von Paradoxon zu Paradoxon. Das, was ich an Wien so toll finde, ist, dass es den Wienern halt vollkommen egal ist, dass das alles keinen Sinn ergibt, was sie da treiben. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch so eine schöne Stadt. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand einmal ganz erklären wird können, aber ich finde es sehr schön, darüber zu reden und sich damit zu befassen.
Es gibt ja auch ein Zitat im Buch, um jetzt noch gar nicht mal so viel vorwegzunehmen, aber das eine noch. Jeder vernünftige Mensch will nach Wien. Also ist Wien am Ende eh auch für die Wiener die beste Stadt der Welt vielleicht.
Ja, also es ist ein Kapitel, ist solchen positiven Zitaten gewidmet, was ja auch, also man vergisst das ja bei all dem Grant und dem Sudan ja gerne, dass die Wiener ja, glaube ich, schon alle in Wahrheit Wien lieben. Sie trauen sich halt nicht, das zuzugeben.
Ich gebe es nicht zu, ja. Naja, dann gibt es jetzt viel. Achso, Fragen, genau. Hat jemand vielleicht noch eine Frage an den Andreas? Wir hätten ein Mikro zum. Ich könnte durchgehen mit dem Mikro.
Ich weiß ja nicht, was Sie da alles geschrieben haben in diesen 6 Werken, aber haben Sie vielleicht über die Friedhofskultur schon, sind Sie da schon näher eingegangen? Das wäre lohnenswert.
Das Buch hat 13 Kapitel und das 13. Kapitel, da geht es um den Tod in Wien. Ich würde mich natürlich nicht trauen, ein Buch über Wien zu schreiben, ohne dem Tod ein eigenes Kapitel zu widmen.
Noch Fragen?
Ich hätte sogar 2 Fragen. Eine ist, warum glaubst du, ist Wien, wie es ist? Das war die erste. Und die zweite, weil wir alle nicht wollen, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist, was können wir dagegen tun?
Also warum ist Wien, wie es ist? Wien war ja immer eine Einwandererstadt. Das ist ja auch total faszinierend für mich und wahrscheinlich für viele von euch auch, zu sehen, dass es Menschen gibt, die uns jetzt einreden wollen, dass jetzt plötzlich so viele Zuwanderer nach Wien kommen und das ein Problem ist. Was vor dem Hintergrund, dass Wien eben immer schon so viel Zuwanderung hatte, finde ich ein bisschen absurd ist. Und mein Albtraum wäre ein bisschen Wien nur mit so wirklich richtig gebürtigen Wienern, wo man dann die Gehsteige um 7 am Abend hochfährt und alle schlafen gehen. Das, was ja an Wien so toll ist, ist, dass es so vielfältig ist. Und es ist deshalb so vielfältig, weil halt so viele Leute aus der ganzen Welt hierher gekommen sind und ihre Kulturen und ihr Essen und was weiß ich nicht was hier mitgenommen haben. Und ich glaube, dass halt jeder, also warum ist Wien, wie es ist, hast du gefragt, ich glaube, jeder von uns baut halt ein ganz, ganz kleines Stück Wien und wir alle zusammen sind dann diese Stadt.
Eine Frage noch, ja?
Manche dieser Zitate sind ja fast zu schön, um wahr zu sein. Sind die wirklich so also von den Leuten gekommen?
Also es ist so, wie ich das Projekt angefangen habe, da bin ich so ein paar Monate davor mit offenen Ohren durch Wien gegangen und habe eben solche Situationen gesammelt und aufgeschrieben. Und dann habe ich angefangen, diese Situationen zu posten. Und irgendwann wäre mir natürlich der Stoff ausgegangen. Deshalb habe ich das Projekt ja eigentlich ursprünglich auf ein paar Wochen beschränkt gehabt. Weil ich wollte mir eigentlich nur, das war das erste Mal, dass ich Instagram verwendet habe. meiner ehemaligen Chefin, die sitzt da hinten, der habe ich erklärt, dass ich Instagram-Experte bin. Also und dann habe ich gedacht, ich muss mir die App zumindest einmal anschauen. Und dann ist, also ich weiß noch, dann kam der Tag, wo ich Instagram aufgemacht habe und da war die erste Leserinnen-Einsendung, also von einer Dame. Und die hat mir eine Szene zugeschickt. Und das war das erste Mal, wo ich dann gemerkt habe, okay, das könnte auch länger funktionieren. Und jetzt ist es eigentlich so, dass also ich habe ein kleines Kind und hocke den ganzen Tag zu Hause und habe kein Leben mehr. Und deshalb sind die meisten Zitate eingeschickt von den Leuten da draußen. Ich glaube, die Zitate zu finden, also entweder von mir oder von jemand da draußen, ist fast unmöglich. Weil es sich dann konstruiert anhören würde. Und ich glaube, das, warum die Zitate so beliebt sind, ist, weil sie eben so authentisch sind und so authentisch klingen. Und das nachzukonstruieren, ist also zumindest für mich, ich wünschte, ich wäre so kreativ.
Ich kann es auch quasi verifizieren, weil ich habe selber schon dem Andreas Zitate genannt. Hast
du mal getestet, wieder, ob das wirklich so funktioniert?
Ja, genau, ob es auch durchgeht. Ja, ja. Und es war so. Okay, magst du abschließend noch ein paar Worte sagen? Es wird auf jeden Fall, das kann ich noch sagen, jetzt Bücher geben. Der Andreas macht auch Fotos, das macht er ganz gern.
Ich mache schon, solange ich sie nicht machen muss, mache ich sie gerne.
Okay, er wird auch signieren und Fragen natürlich auch noch beantworten. Aber magst du jetzt noch abschließend ein paar Worte sagen?
Ja, ich möchte mich eigentlich bedanken bei euch. Ich kehre nochmal zum Anfang zurück. Es ist für mich immer wahnsinnig toll, wenn ich ein Buch herausbringe und dann so viele Leute kommen. Ich bin jedes Mal, denke ich mir, ich werde hier allein sitzen und dann sind ganz viele Leute da. Und das freut mich natürlich wahnsinnig. Es erscheinen jedes Jahr Hunderttausende, Millionen Bücher. Und viele davon werden nicht so schön wahrgenommen wie das hier. Also danke, dass ihr da seid. Und ja, also ich sitze jetzt dann hier. Ich bleibe hier sitzen, glaube ich. Und dann könnt ihr kommen. Und ich signiere. Ich schreibe sehr unleserlich. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile eh rumgesprochen. Also signieren ist eigentlich eine Entwertung des Buches. Aber wer es trotzdem möchte, ich mache es gern. Ja, und Selfies auch gern. Aber ich kann halt keine Fotos machen. Ich kann nur in die Kamera schauen.
Vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei sein. Schönen Abend noch.
Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.